Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Tag 5 nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine. Viele Meldungen dazu, auch heute. Wir sortieren das für euch im frischen Update-Podcast am 28. Februar, blicken auf die wichtigsten Aspekte. Dazu gehört unter anderem, dass Vertreter der Ukraine heute gemeinsam gesprochen haben mit einer Delegation aus Russland. Für Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ein winziges Zeichen der Hoffnung und trotzdem bleibt sie sehr vorsichtig.
Wir erleben auch, dass zwischen Russland und der Ukraine wieder gesprochen wird. Ein wichtiges Zeichen, aber auch da sich nicht einlullen lassen von einem Menschen, der uns alle belogen hat, der Zusagen gemacht hat in Bezug auf Truppenabzug, sich umgedreht hat und dann einen Angriffskrieg begonnen hat.
Mehr zum Treffen und wie die aktuelle Lage ist in der Ukraine, darum wird es gleich gehen. Außerdem gucken wir auf den neuen Teilbericht vom Weltklimarat.
Der neue Weltklimabericht ist ein Atlas menschlichen Leidens und eine Anklage der heutigen Klimapolitik und ihres Versagens. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in der Gefahrenzone und das schon jetzt. Für viele Ökosysteme gibt es kein Zurück mehr und das schon jetzt. Dieser Verzicht auf politisches Handeln ist kriminell.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres und das, was er sagt und auch das, wie er es sagt, das kann einem schon Angst machen, ne? Und auch damit beschäftigt sich dieser Bericht. Was sind die psychosozialen Folgen des Klimawandels? Und mehr dazu erfahrt ihr bei uns im Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Da sieht man sie zusammensitzen. Ein Foto, das zeigt einen längeren Tisch, jeweils gegenüber die Männer, die miteinander verhandeln für die Ukraine und für Russland. Auf dem Tisch Wasserflaschen und Miniaturflaggen des jeweiligen Landes. Und was bisher bekannt ist über dieses Treffen zwischen der Ukraine und Russland an der Grenze zu Belarus, Infos bekommt ihr jetzt von unserem Kollegen und Osteuropa-Experten Frederik Rother. Er beobachtet für uns die aktuelle Lage. Frederik, es hat ja ein Weilchen gedauert, bis es dieses Treffen geben konnte zwischen der russischen und der ukrainischen Delegation. Was weiß man denn bisher über dieses Treffen?
Ja, bisher weiß man nicht allzu viel. Die Gespräche dauern wohl noch an. Es gibt, wie du schon eben erwähnt hast, auch erste Fotos, die zeigen, wie sich da beide Seiten wirklich an einem Tisch gegenüber sitzen. Es gibt übrigens auch Flaggen von der russischen und der ukrainischen Seite. Ja, was wissen wir über die Gespräche? Wir können ja mal einen Blick auf die Delegationen werfen. Die Ukraine hat unter anderem ihren Verteidigungsminister Resnikow mitgeschickt, einen Präsidentenberater noch und den Fraktionsvorsitzenden der Präsidentenpartei Diener des Volkes. Russland hat einen bekannten Außenpolitiker entsandt, Wladimir Medinsky noch. Der war mal Kulturminister unter Putin und berät ihn jetzt in Kulturfragen. Ja, und die Zusammensetzung der Delegation, vor allem der russischen, könnte schon ein Zeichen dafür sein, dass Moskau die Gespräche vielleicht nicht allzu ernst nimmt, denn so richtig hochrangig mit Diplomaten und so weiter ist das nicht besetzt. Zumal die Forderungen der Ukraine, sofortiger Waffenstillstand und Abzug aller russischen Truppen, eben nicht zu Moskaus Zielen passen. Und vor wenigen Minuten kam auch nochmal die Zielsetzung für Gespräche von russischer Seite. Putin, der wird jetzt ganz frisch mit den Worten zitiert, eine Einigung sei nur möglich, wenn die Ukraine neutral, also jetzt ein Zitat, neutral, denazifiziert und demilitarisiert sei und die Krim als russisch anerkannt werde. Das sind vermutlich für die Ukraine unannehmbare Forderungen. Dementsprechend, ja, wird das jetzt vermutlich nicht direkt zum Erfolg führen. Und ganz wichtig noch, das Putin-Zitat ist im Rahmen eines Gesprächs mit Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, entstanden. Die haben heute telefoniert, ebenso Macron und Zelensky. Man will in Kontakt bleiben, heißt es also. Mit aller Zurückhaltung kann man sagen, dass manche Gesprächskanäle tatsächlich offen sind.
Wie ist denn die Lage aktuell in der Ukraine? Was kannst du uns da sagen?
Ja, schauen wir doch mal nach Kharkiv. Das ist die zweitgrößte oder war mal die zweitgrößte Stadt des Landes ganz im Osten. Dort ist es wohl zu heftigen Angriffen gekommen. Raketen sollen in einem Wohngebiet eingeschlagen sein. Ein Video dazu hat der Berater des ukrainischen Innenministers veröffentlicht. Es gebe Tote und Verletzte, heißt es. Und die New York Times konnte zumindest Videos mit Angriffen auf Kharkiv verifizieren. Das ist ja auch schon mal was in diesen Tagen, wo vieles ganz unklar ist. Auch Kiew, vermutlich ein ganz zentrales militärisches Ziel Russlands, ist weiterhin stark unter Druck durch die russische Armee. In Kiew kam es nach einem Bericht des staatlichen Informationsdienstes der Ukraine zu mehreren Explosionen in der Nacht. Und die ukrainische Armee spricht davon, mehrmals auch Angriffe auf Außenbezirke der Stadt abgewehrt zu haben. Schauen wir in den Norden, in Tschernihiw, dort unweit der Grenze zu Belarus, soll eine Rakete eine russische ein Wohnhaus getroffen haben. Von der Krim sollen Militärflugzeuge, also vom Süden her Richtung Ukraine, gestartet sein. Und wenn man das alles zusammenbindet, dann wird schon deutlich, die Ukraine ist weiter unter starkem militärischen Druck, vor allem aus dem Süden, dem Osten und dem Norden. Und vieles lässt sich eben auch nicht klar verifizieren und wirklich ganz klar einordnen.
Weil es eben so schwierig ist, wirklich an ganz klare, eindeutige Informationen zu kommen. Am Wochenende sind ja sehr weitreichende Sanktionen beschlossen worden auf nationaler und internationaler Ebene eben gegen Russland. Wie hart treffen die Sanktionen Russland und die russische Bevölkerung bisher? Kann man das sagen?
Ein bisschen was lässt sich ablesen. Ich habe das auch einen Wirtschaftsexperten gefragt, der viel zu Russland arbeitet und forscht. Und der meinte ganz klar, die Maßnahmen sind sehr hart. Russland wird in eine Wirtschaftskrise schlittern. Nur noch das genaue Ausmaß hängt quasi von den Sanktionen ab. Und ja, was lässt sich beobachten? Also wirtschaftlich schon einiges. Der Rubel, die russische Währung, wird immer schwächer. Inzwischen bekommst du für einen Euro 120 Rubel. Vor einiger Zeit waren es noch 80. Als ich das erste Mal in Russland war, sogar nur 40. Ja, und der schwache Rubel könnte eben Güter, von denen viele bisher aus dem Ausland kommen, teurer machen. Auslandsreisen könnten für die Russen und Russinnen teurer werden. Lieferketten könnten gestört werden. Es gibt auch Berichte über Schlangen vor Geldautomaten, über Automaten, denen das Geld ausging. Und das sind eigentlich Szenen, die viele nur noch aus den 90er Jahren, also aus den chaotischen 90er nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion kennen. Und auch Google und Apple Pay funktioniert wohl nicht immer, berichtete mir gestern ein Mensch aus Moskau.
Aktuelle Infos zur Lage in der Ukraine von Frederik Rother. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alle 6 bis 7 Jahre fasst der Weltklimarat alles zusammen, was bisher über die Klimakrise bekannt ist. Heute ist ein neuer Teilbericht des IPCC, des Weltklimarats, veröffentlicht worden und die Botschaft ist klar. Es bleibt nur noch ein sehr begrenzter Zeitraum, um erfolgreich gegen den Klimawandel handeln zu können. Und wenn man das so hört, immer und immer wieder, auch die vergangenen Jahre, dann kann einem das schon mal Angst machen, ne? Klimaangst ist ein bekanntes Phänomen und deswegen geht es in diesem IPCC-Bericht auch darum, welche psychosozialen Folgen der Klimawandel hat. Also Angst kann ja ein Gefühl eben auch sein, was lähmt und es ist kein guter Ratgeber vielleicht auch und gerade dann eben nicht, wenn eigentlich etwas passieren müsste. Dazu habe ich gesprochen mit dem Umweltpsychologen Gerhard Rehse von der Uni Landau. Herr Rehse, welche psychosozialen Folgen des Klimawandels kommen denn da eigentlich auf uns zu?
Nach allem, was wir wissen, wird der Klimawandel oder die Klimakrise mit einer Reihe von unschönen Extremwetterereignissen einhergehen und die werden vielen Menschen möglicherweise Angst machen, mehr Angst, als wir bis heute erlebt haben. Und diese Angst und diese Sorge wird wahrscheinlich eine große Einschränkung der mentalen Gesundheit bedeuten.
Was heißt das dann konkret?
Das heißt konkret, wir finden so in ersten Studien, dass Menschen wirklich angeben, dass sie aufgrund der Klimakrise sich, sagen wir, im Alltag weniger funktionsfähig finden. Sie schlafen schlecht, weil sie sich viele Sorgen um die Klimakrise machen. Sie trauern, sie haben das Gefühl wirklich, dass da was verloren gehen kann. Und das ist ja nichts, was auf Dauer gut für die Psyche ist.
Sie haben gerade schon diese Starkwetterereignisse angesprochen. Das ist dann tatsächlich auch etwas, wenn die Wahrnehmung ist, sowas kommt eben gehäuft vor, dass das eben auch ein angstauslösender Faktor ist.
Ja, natürlich. Also sobald wir das Gefühl haben, dass es uns auch persönlich betreffen kann oder häufiger aufkommt oder eben wie jetzt ja auch in dem IPCC-Bericht geschrieben wird, so kaskadenartig natürlich immer stärkere Ereignisse auftreten können, dann ist es natürlich aber auch ein absolut rationaler Grund zur Sorge oder auch eben zur Angst.
Wer ist denn vor allem dann davon betroffen? Also betrifft das eine ganz bestimmte Altersgruppe zum Beispiel?
In dem IPCC-Report, da wird zum Beispiel schon darauf hingewiesen, dass vor allem Kinder, Jugendliche, aber auch Ältere und Vorerkrankte da möglicherweise am stärksten von solchen Reaktionen betroffen sein könnten. Und bei Kindern und Jugendlichen liegt es natürlich auf der Hand. Das ist die Gruppe derzeit, die natürlich noch die längste Zeit auf dem Planeten verbringen möchte und das natürlich auch mit einem Leben ohne möglichst viel Risiko durch extreme Klimaereignisse.
Was ist denn eigentlich mit den Menschen, die sich eben sehr, sehr viel auch mit Klima beschäftigen? Sind die vielleicht auch besonders betroffen?
Es gibt, glaube ich, ein paar Studien dazu, die sich wirklich mal anschauen, wie sieht das bei Klimaaktivistinnen, wie sieht das bei Klimaforscher und Forscherinnen aus. Und da zeigt sich schon eine starke Angst und ich glaube bei vielen aber auch nochmal eine stärkere Frustration, Resignation vor eben der fehlenden politischen Rahmenbedingungen.
Lassen Sie uns nochmal darauf gucken, was diese Klimaangst dann auslöst. Also ist es wirklich so, dass das lähmen kann, dass man in so eine gewisse Art von Apathie vielleicht dann auch verfällt?
Angst kann natürlich lähmen und hemmen, aber Angst kann uns auch motivieren. Es gibt erste Studien, die etwa zeigen, dass Klimaangst durchaus zusammenhängt auch mit einer Bereitschaft oder einer Motivation, sich klimaschonender zu verhalten. Und hier müssen wir einfach die Bedingungen erforschen, unter denen diese Klimaangst sich transformieren lässt, wirklich in eine Motivation zu handeln.
Ja, also man müsste aus dieser Angst etwas Konstruktives machen. Wäre denn zum Beispiel sowas Konstruktives eine Bewegung wie Fridays for Future? Das wäre ja etwas, wo man sich mit anderen zusammenschließt und zumindest das Gefühl hat, ich bringe mich da selbst ein, ich kann etwas tun.
Ja, absolut. Also die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder einer sozialen Bewegung und auch noch einer Bewegung, die als wirksam erlebt wird, also einer Gruppe, wo man das Gefühl hat, ja, wir können wirklich was erreichen, das kann natürlich total helfen, solche Angstgefühle zu kanalisieren und umzusetzen.
Im Bericht gibt es ja eigentlich auch irgendwo einen Lichtblick?
Also ich habe so einen Lichtblick entdeckt, den ich als solchen interpretieren würde, nämlich dass immerhin große Mehrzahl der Länder, ich glaube, es wird eine Zahl von über 170 genannt, ja, sich zu mehr Klimaschutz bereit erklärt haben, mehr Klimaschutz machen. Es gibt unzählige, allerdings leider sehr fragmentierte Pilotprojekte weltweit für Klimaschutz. Das ist, glaube ich, was einen schon hoffen lassen kann und vielleicht auch in der Kommunikation nochmal viel stärker darauf fokussiert werden kann, im Sinne von, das und das können wir wirklich tun. Und wenn wir jetzt da alle mit anpacken, dann kann eben aus so fragmentierten Pilotprojekten halt wirklich eine systemische, konzertierte Klimaschutzaktion werden.
Ich glaube, viele fühlen sich ja auch individuell verantwortlich oder tun etwas, ne, wo sie sagen, so ja, aber da kann ich eben meinen kleinen Teil zu beitragen. Aber mal größer gedacht, weil da steckt ja eigentlich dahinter, was muss passieren? Wie kriegt man Politik und Gesellschaft gut oder besser miteinander verzahnt?
Prinzipiell jeder einzelne Beitrag zählt. Dann ist natürlich an der Stelle mein Verhalten auch, sagen wir mal, wichtiger, wenn ich das eben nicht alleine einzeln für mich mache, sondern eben mit anderen Leuten zusammen. Und da ist gerade ein Signal an die Politik natürlich eine Zivilgesellschaft, die regelmäßig auf die Straße geht. 25.03. ist ja auch wieder globaler Klimastreik. Aber das kann auch andere Formen annehmen, etwa, dass man sich als Gemeinde oder als irgendeine Form von Nachbarschaft halt wirklich auch an jene wendet, die Politik machen.
Welche psychosozialen Folgen der Klimawandel hat und wie aus der Klimaangst auch noch etwas Konstruktives erwachsen kann, darüber habe ich gesprochen mit dem Umweltpsychologen Gerhard Rehse. Danke.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist gar nicht so einfach, das alles und sich selbst zu sortieren, was so los gewesen ist in den letzten Tagen. Auf der einen Seite möglichst viele Infos, Gespräche, Einordnungen bekommen. Das habt ihr ganz bestimmt auch schon bei euch selbst festgestellt. Eben zum Krieg Russlands gegen die Ukraine sehr viel mitbekommen, hören, lesen. Und auf der anderen Seite, auch das kennt ihr ganz bestimmt, dieses Gefühl, dass ihr denkt so, boah, jetzt gerade bin ich an dem Punkt, da ist mir das eigentlich alles viel zu viel. Und man muss dann wirklich auch aufpassen, dass man nicht so ein Overload an Nachrichten bekommt, weil auch das kann belastend sein oder eben einfach überfordern. Was kann denn helfen, damit Sorgen, Ängste, verwirrende Gedanken nicht unseren ganzen Tag bestimmen? Verena von Keitz aus unserem Team, was ist denn da der wichtigste Tipp? Also jetzt nicht 24/7 alle Informationen einsaugen.
Ja, genau. Wobei ich sagen würde, dass dieser Tipp eher für Menschen hilfreich ist, die keine Verwandten oder Bekannten in der Ukraine haben oder sonstige direkte Verbindungen. Denn das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ausgangslage, wo du einfach auch ganz anders Informationen brauchst. Aber für diejenigen, die einfach wirklich so ein bisschen mehr von außen fassungslos und ohnmächtig zuschauen, wie Putin mit seiner Armee die Ukraine überfallen hat und überfällt, da ist das wirklich ein ganz guter Tipp, sich gezielt nur zu bestimmten Zeiten zu informieren. Also ExpertInnen wie verschiedene Angstforscher und Telefonseelsorgerinnen, die man in den letzten Tagen hörte, die sagen, ein- oder zweimal am Tag sollte man sozusagen das zulassen und dazwischen bewusste Pausen machen und nicht die ganze Zeit jegliche Informationen aufsaugen, ob nun im Radio oder Fernsehen oder im Netz, wie die meisten von uns das ja wahrscheinlich die ersten zwei Tage gemacht haben.
Ja, ich glaube auch, das hat jeder von uns gemacht, du wahrscheinlich auch, ne?
Ja, ich habe es tatsächlich auch gemacht, Donnerstag, Freitag. Und dann habe ich aber samstags vormittags im Radio wirklich ein Interview mit einer Telefonseelsorgerin gehört und diesen Tipp gehört. Sofort habe ich ihn für mich umgesetzt und gleich gemerkt, dass das mir gut tut, wirklich nur zu bestimmten Zeiten dann zu gucken, wie ist denn die Lage gerade. Vor allem der Tipp, nicht vorm Einschlafen noch die neuesten Nachrichten zu checken, der ist auch hilfreich. Denn Grübeln, Angst, Gedankenkarussell, wissen wir ja alles, ist nicht hilfreich, wenn man einschlafen will. Und stattdessen habe ich wirklich abends ein oder zwei ausführliche Infosendungen mir angeschaut und danach dann bewusst eine Serie, die überhaupt nichts damit zu tun hat.
Ich habe auf Twitter jetzt wirklich viele, viele Tweets gelesen, dass Leute sagen, also sie haben keine Lust mehr, sich noch verrückter machen zu lassen und sie halten jetzt erstmal Abstand.
Ja klar, gerade im Netz, da ist ja die Gefahr eigentlich noch größer, dass du total überrollt wirst und einfach gar kein Ende findest. Stichwort Doomscrolling, also immer weiter den Feeds und Threads folgen, immer weiter gucken, klicken. Das hat auch unser Reporter Moritz Metz gestern hier bei Deutschlandfunk Nova erklärt, wieso wir damit einfach nicht aufhören können.
Das geschieht aus einer Art Angst. Das ist quasi wie so ein Mechanismus. Man muss sich sozusagen über die böse Schlange in der Ecke oder so informieren. Man muss sich informieren, Bescheid wissen, um sich vor Gefahr zu schützen. Aus Angst, etwas zu verpassen, verpasst man aber dann möglicherweise sich selbst, ne? Und dort irgendwie schwermütig, einsam, unproduktiv, total lethargisch, ohnmächtig. Das kann ich auch teils alles bestätigen. Und man muss sich auch zugestehen, einfach das Gerät mal nicht anzuschalten, abzuschalten, wenn man merkt, ich kriege das gerade alles nicht wirklich verarbeitet.
Und er empfiehlt in seiner Sendung Netzbasteln, wie wir das schaffen können, auch mit Hilfe von Apps, nicht die ganze Zeit am Smartphone zu kleben.
Und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man dieses Gefühl bekommt, so jetzt wird es gerade zu viel, sich vielleicht einfach auch mal auszutauschen, ne, mit Freunden, mit Freundinnen und auch einfach mal darüber zu reden. Aber geht es nicht auch darum, dass, ja, es ist ja schwierig, sich jetzt völlig zurückzuziehen aus dieser Nachrichtenwelt, ne?
Darum geht es tatsächlich auch gar nicht. Das sagt zum Beispiel auch der Angstforscher Borwin Bandelow von der Uni Göttingen. Das hat er dem Magazin Focus gesagt. Er hält es nur für die, Zitat, zweitbeste Methode, Ängste und Sorgen wegzuschieben und überhaupt keine Nachrichten zu konsumieren. Besser sei es, sich schon genau zu informieren und über Ängste und Sorgen mit anderen Menschen dann zu sprechen, um sie sozusagen zu verarbeiten. Ich würde sagen, deswegen ist es wahrscheinlich auch eine gute Idee, auf Solidaritätsveranstaltungen und Friedensdemos zu gehen, weil wir in dem Moment zumindest ein bisschen in Aktion kommen und ein Zeichen setzen können und dort auch andere Menschen treffen, denen es einfach wahrscheinlich genauso geht wie uns. Wenn du dich aber nicht aufraffen kannst oder auch das Gefühl hast, boah, niemand um mich herum hat Zeit, mit mir darüber zu sprechen, dann ist es natürlich auch immer möglich, auch wenn es so ein bisschen oldschool klingt, einfach bei der Telefonseelsorge anzurufen.
Sag uns noch, wie man die am besten erreicht.
Also da gibt es mehrere kostenlose bundesweite Rufnummern. Das ist die 0800 und dann 3x1 0 3x1. Oder 0800 3x1 0 3x2. Und dann gibt es noch so eine, die in diesem Verbund ist, die wir eigentlich kennen, 116 123. Also man kennt diese 116-Nummern auch aus von der Ärzte-Hotline. Es gibt auch noch Online-Angebot von der Telefonseelsorge, da kann man chatten. Wenn man vielleicht nicht direkt telefonieren will, muss man sich eben nur anmelden, damit man das Chat-Tool nutzen kann, das Anonymität gewährleistet. Das ist erreichbar über online.telefonseelsorge.de. Und eine Chathilfe gibt es auch bei krisenchat.de, die sich noch eher an jüngere Menschen wendet. Und die Organisation sucht übrigens gerade auch nach PsychologInnen, die Russisch oder Ukrainisch sprechen, um sehr breit verschiedenen Menschen helfen zu können.
Was können wir tun, damit wir nicht von Sorgen und Ängsten durch den Krieg in der Ukraine ja wirklich auch überrollt werden? Verena von Keitz hat Tipps zusammengetragen für euch. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Über eine 500.000 Menschen, so viele sollen schon geflohen sein aus der Ukraine. Das hat heute das UN-Flüchtlingshilfswerk mitgeteilt. Und vielleicht seid ihr ja auch schon im Netz auf Aufrufe gestoßen, wo Spenden gesammelt werden zum Beispiel oder wo Flüchtlingen aus der Ukraine geholfen werden kann. Also es geht darum, Fahrten zu organisieren. Auch Alex Hertel aus Leipzig kennt Menschen in der Ukraine und er hat sich auf den Weg gemacht an die ukrainische Grenze und ist jetzt im Moment auf dem Weg zurück nach Deutschland. Hallo Alex.
Hallo.
Wo erwischen wir dich denn eigentlich gerade?
Wir sind auf der Autobahn zwischen Budapest und Bratislava, so 700 Kilometer von Leipzig entfernt, wo wir gerade hinwollen.
Was hat dich denn da für einen Hilferuf erreicht? Warum bist du losgefahren und zu wem und wohin?
Ja, ich bin am Freitag früh um 8 aufgewacht und hatte eine Sprachnachricht bei Telegram von einem Freund von mir, der ist Ukrainer aus der Zentralukraine. Ich wusste, dass der auf dem Weg ist zur Grenze mit seiner Schwester und noch Verwandten. Und der schrieb mir also, die lassen die Männer nicht mehr rüber, nur noch die Frauen, die haben alle keinen Führerschein, wir sind an der rumänischen Grenze, wir schicken die jetzt rüber und irgendjemand muss kommen und die abholen.
Hm. Männer müssen wir nochmal dazu sagen, also im Moment gilt ja eine Mobilmachung in der Ukraine für alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren, das ist eigentlich die Gruppe, die gar nicht mehr raus darf aus der Ukraine.
Genau, so ist das. Und dieser Befehl erging, glaube ich, am Donnerstagabend, also kurz bevor auch unsere Freunde an der Grenze ankamen und dann war eben die Frage, schicken wir die Frauen vor und bleiben hier oder bleiben wir alle da? Und bei denen war das keine Option, weil seine Schwester war in der 39. Woche schwanger und das Kind konnte jederzeit kommen.
Das heißt, dann hast du gedacht und das auch gemacht, du bist ins Auto gestiegen und gefahren in Richtung Grenze Rumänien.
Genau, das habe ich gemacht. Währenddessen habe ich das gemacht, was ich am besten kann, weil ich auch in der Kommunikation arbeite. Ich habe irgendwie Leute angerufen und festgestellt, dass irgendwie jeder, den ich anrufe, mir helfen will und den Freund eines Freundes anruft. Und wenige Stunden später hatten wir also auch irgendjemanden in Rumänien, der die abholt, während ich dahin gefahren bin. Und das war auch bitter nötig, weil, das kann man sich nicht ausdenken, das Mädel war 20 Minuten über die Grenze rüber, da ist die Fruchtblase geplatzt und sie hat dann wirklich am Freitagabend in Rumänien ihr Kind bekommen, ihr ukrainisches.
Aber was bedeutet das jetzt für die Frau? Die muss auch erstmal in Rumänien bleiben, wenn die gerade jetzt erst ihr Baby bekommen hat?
Ja, das ist die schreckliche Ironie der Geschichte, denn Julia, wegen der wir hingefahren sind, mussten wir jetzt zurücklassen, weil sie mit Kaiserschnitt 10 Tage nicht reisen darf. Wir haben jetzt also alle gepackt, die wir dort kannten und mitnehmen konnten. Ich habe selbst eine Familie, eine 4-köpfige im Auto, die ich nicht kannte, die einfach dort vor Ort waren und kein Auto mehr hatten. Und Julia ist jetzt dort mit dem Baby, muss 10 Tage bleiben und wir überlegen, wenn wir in Deutschland angekommen sind, wie wir sie rausbekommen. Und es kann durchaus sein, dass wir dann wieder hinfahren müssen nächste Woche.
Du hast jetzt gerade gesagt, alle, habe ich das richtig verstanden, das sind dann nochmal 4 Personen, richtig?
Also wir sind jetzt aktuell zu 11 in 3 Autos.
Okay, okay.
Ja, wir haben also den Bruder des Mädchens mit seiner Familie. Wir haben 2 Studentinnen aus Kiew, die keine Ahnung haben, wo sie hin sollen. Und ich habe eine 4-köpfige Familie dabei, die ihr Auto zurücklassen musste. Und wir fahren jetzt irgendwie erstmal mit allen zusammen nach Leipzig, wo viele Freunde, die ich habe, schon Hilfe organisiert haben und auch organisierte Gruppen was machen und werden erstmal die da willkommen heißen, ihnen mal eine Wohnung geben und dann schauen, wo die weiterhin wollen und können, weil alle diese Menschen haben vor 5 Tagen ihr Leben verlassen, weil jemand anders entschieden hat, ihre Stadt zu bombardieren. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir damit klarkommen.
Was ist denn jetzt überhaupt dann dein Eindruck von den Menschen, die bei dir im Auto mitfahren? Ich meine, ihr sitzt da lange zusammen in dem Auto, können vielleicht auch ein bisschen zusammen erzählen, sprechen. Was sind die Themen?
Naja, Themen, über die man eigentlich nicht sprechen möchte. Der Vater fragt mich die ganze Zeit, ob er das Richtige getan hat, seine Familie rauszuholen oder ob er sein Land verraten hat. Der 16-jährige Sohn will zurückgehen, will sein Land verteidigen und die 4-jährige Tochter hat schon mehrfach gefragt, ob wir jetzt eigentlich zurück nach Hause nach Kiew fahren, weil sie gar nicht versteht, was wir machen. Das ist schon hochgradig belastend und wenn es nicht darum gehen würde, anzukommen, wäre es, glaube ich, viel schwieriger, sich damit auseinanderzusetzen. Aber gerade funktionieren wir alle nur, weil das Ziel ist halt auch gerade diese Kinder jetzt erstmal in Sicherheit zu bringen.
Du hast gerade schon gesagt, also ein Teil der Leute kannst du eben auch aufnehmen, aber generell, wie soll es denn weitergehen? Also wissen die Menschen schon, wo sie erstmal unterkommen können? Wenn nicht privat, wo dann?
Da gibt es in der Tat unfassbar viele Gruppen und auch Privatpersonen, die gerade was organisieren. Also ich alleine bin irgendwie im Kontakt mit 10 oder 15 Leuten, die in den letzten 4 Tagen selber Hilfsnetzwerke in Deutschland aufgebaut haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und es gibt eben auch größere Gruppen. Ich weiß von zum Beispiel in Berlin gibt es die humanitäre Hilfe für die Ukraine. Da ist eine Sammelstelle am Pilecki-Institut. Es gibt einen Gastfreundschaft-Ukraine-Verein und viele, viele andere, die bei Social Media einfach auch improvisierte Online-Listen teilen, wo man eintragen kann, habe Schlafplatz, biete an, kann Essen geben oder Klamotten. Also es ist unfassbar. Und mittlerweile ist es auch so, ich fühle mich ja nach 4 Tagen hier auf der Autobahn schon wie ein Veteran. Ich bekomme jetzt Anrufe, ob ich anderen Leuten erklären kann, wie man nach Rumänien kommt und Leute abholen kann. Und es ist schon irre, was die Menschen da machen und was sie bereit sind zu leisten im Angesicht dieser absoluten Katastrophe, die wir da gerade erleben.
Alex, dann danke ich dir sehr, dass du deine Eindrücke mit uns geteilt hast und kommt gut und sicher nach Deutschland. Dankeschön.
Ja, danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr älter als 18 Jahre alt seid und männlich, dann dürftet ihr als ukrainischer Staatsbürger gerade nicht ausreisen. So wie Vlad, mit dem wir heute Morgen in Deutschlandfunk Nova gesprochen haben. Er will kämpfen für sein Land. Er ist 20 und er sagt, die Frage nach der Angst stellt sich für ihn so nicht.
Wissen Sie, irgendwie, ich habe das ganze Leben davon Angst gehabt, aber wenn das so offensichtlich wird, dass man sich existenziell um eigenes Leben kümmern muss, dann verliert man diese Angst.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat zur allgemeinen Mobilmachung aufgerufen, vergangene Woche schon. Also alle, die zwischen 18 und 60 sind, sollen die Ukraine verteidigen, auch nicht ausgebildete Kräfte. Was das bedeutet, das kann uns Thomas Wiegold erklären. Der ist Journalist für Militär-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Thomas, wie war die Ukraine denn militärisch aufgestellt vor dem vergangenen Donnerstag?
Nun, die Ukraine hatte schon relativ starke Armee. Sie hatte vor allem ganz gut eine Struktur an Reservisten, also ehemalige Soldaten, die Ausbildung haben, die sich mit Waffen auskennen. Also da waren schon einige hunderttausend Mann, die man aufrufen konnte. Anders als zum Beispiel in Deutschland, wo ja seit dem Ende der Wehrpflicht nur noch relativ geringe Zahlen an Reservisten überhaupt vorhanden sind. Also da war eine andere Struktur, auch spätestens seit der Annexion der Krim. Man war ja immer auf Krieg vorbereitet seitdem. Und mit der Mobilmachung hat das jetzt eine neue Stufe erreicht, weil, wie wir ja gerade gehört haben, auch Männer, die noch nie eine Waffe in der Hand halten, jetzt aufgerufen sind, sich zu melden oder auch verpflichtet sind, sich zu melden und in den Krieg zu ziehen.
Bedeutet für die Situation jetzt, wie ist das ukrainische Militär denn dann aufgestellt?
Ja, das ukrainische Militär ist offensichtlich jetzt ein sehr gemischter Haufen, muss man sagen. Es gibt halt Veteranen mit Kampferfahrung, es gibt Reservisten, die eine Ausbildung haben und es gibt Leute, die völlig unbedarft oder völlig ohne Vorbildung daran gehen. Das ist natürlich für jedes Militär der Welt eine Herausforderung, daraus irgendwie etwas zu formen, was eine gewisse Schlagkraft bekommt. Wir wissen auch nicht so recht, wer sich wie schlägt. Wir sehen ja Videos aus den Kampfgebieten. Wir sehen, wie russische kleinere Einheiten abgeschnitten werden, in Hinterhalte geraten und aus dem Hinterhalt beschossen werden, auch getötet werden. Wie viel jetzt da Veteranen, professionelle Soldaten oder eben auch diese Herangezogenen einen Anteil haben, das ist ganz schwer auszumachen.
Ich habe ja gerade schon diese Mobilmachung angesprochen. Was bedeutet das denn dann strategisch, wenn da jetzt tausende nicht ausgebildete Menschen im Krieg kämpfen? Du hast ja gerade schon gesagt, also das wäre eigentlich für jede Armee dieser Welt eine große Herausforderung.
Naja, es bedeutet, oder wir müssen befürchten, dass der Blutzoll, dass die Todesrate unter diesen nicht oder schlecht oder nur kurz ausgebildeten relativ hoch sein wird. Das werden wir auch erst viel später erfahren. Also, dass die in Situationen kommen, wo sie nicht so recht wissen, wie sie sich zu verhalten haben, vielleicht auch unnötige Gefahren eingehen. Also es gibt ja Bilder, die sind berühmt geworden auf Social Media von dem Ukrainer, der mit der Kippe im Mundwinkel eine Panzermine von der Straße trägt, wo jeder, der auch nur einmal mit solchem Gerät zu tun hatte, aufschreit und sagt, das kannst du nicht machen. Also wir wissen nicht, welche Risiken sie vielleicht eingehen und wie das dann vielleicht auch die gefallene Zahl beeindruckt. Aber auf der anderen Seite heißt das natürlich auch, dieses Land bereitet sich flächendeckend auf einen Guerillakrieg vor. Und das bedeutet wiederum für die russischen Streitkräfte, eine Besetzung des Landes langfristig, die wird sehr schwierig, sehr kompliziert und sehr blutig.
Das heißt, der Einsatz dieser nicht ausgebildeten Rekruten könnte dann auch noch mal etwas ändern an der Kriegsführung der Ukraine?
Naja, er zieht halt den Widerstand oder er ermöglicht es, den Widerstand in die Länge zu ziehen. Insofern verändert das schon ein bisschen dieses taktische Kalkül. Die russische Vorstellung, die es ja offensichtlich zu geben scheint, man nimmt Kiew ein, setzt die Regierung ab und dann ist die Sache erledigt. Ich glaube, das wird so nicht aufgehen.
Wie das Militär in der Ukraine aufgestellt ist, dazu gab es Informationen in Deutschlandfunk Nova von Thomas Wiegold.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist ja eigentlich gar kein normaler Montag, ne? Also auf jeden Fall in den Karnevalshochburgen nicht. Also Köln, Mainz, Düsseldorf. Es ist Rosenmontag. Der höchste Feiertag im Karneval, wenn ihr so wollt. Nur Krieg kümmert sich natürlich nicht um Karneval, also kein bisschen, ne? Aber Karneval kümmert sich um Krieg. Schon seit vielen Wochen war ja klar, dass es keinen Zug geben würde in Köln wegen Omikron. Nun hat es zwar keinen Rosenmontagszug, dafür aber eine riesengroße Demonstration gegen den Krieg und für den Frieden gegeben. Unser Reporter Stefan Beuting mit frischen Eindrücken.
Ich bin zu spät gekommen. Habt ihr was mitbekommen von der Kundgebung?
Nicht wirklich. Hat man hier leider nicht verstanden, das meiste.
Der Helikopter da oben, ist der schon lange da?
Ja, anscheinend schon den ganzen Morgen.
Das ist Oliver, auf seinen Schultern Tochter Mathilda, 5. Die beiden sind die ersten, die ich an dem Tag in der Kölner Südstadt treffe. Hier am Klodwigplatz sollte es eigentlich losgehen, zentrale Kundgebung. Aber es ist so voll, dass nicht nur ich, sondern auch viele andere gar nicht durchkommen. Macht aber nichts. Alle sind ruhig, entspannt. Es geht auch offensichtlich nicht um den besten Platz, sondern einfach darum, dabei zu sein.
Warum wir hier sind? Weil wir ein Zeichen setzen müssen.
Was habt ihr da für ein Schild gemacht?
Was wir für ein Schild gemacht haben? Auf der einen Seite steht Frieden und auf der anderen war es der Kleinen wichtig, Putin ist blöd, draufzuschreiben.
Karneval ist ja manchmal furchtbar albern und Krieg ist schrecklich ernst. Als ich zur Demo fahre, da bin ich mir nicht so sicher, wie das die Menschen hier lösen. Ich nutze die Gelegenheit und frage den erstbesten Tiger.
Ja, für uns, wir fanden schon, dass es gut ist, auch hier hinzugehen, auf jeden Fall. Also auch verkleidet, weil ist das nicht symbolisch gedacht, aber kann man natürlich auch als kämpferisch verstehen.
Das ist eigentlich verrückt, dass es gerade Krieg und man selber feiert Karneval, aber...
Sie meinte, sie wollte eigentlich Pirat werden und dann hat sie gedacht, das passt nicht ganz so zur friedlicheren Stimmung. Und deswegen hat sie rot-weißes Kostüm an, Plüschrock oder wie man das nennt. Und viel Glitzer auf jeden Fall, das ist das Wichtigste.
Ich würde sagen, das kann man gar nicht beschreiben, weil man ja irgendwo auch so ein, ich würde fast sagen, man hat ja irgendwo ein schlechtes Gewissen.
Ist es ja, dass es uns so gut geht.
Ja, genau. Aber deswegen sind wir ja hier, um zu zeigen, dass das halt nicht richtig ist, was da vor sich geht und wir dafür einstehen. Also man kann spenden und man kann halt friedlich demonstrieren.
Eigentlich wollte ich mir auch die Persiflagewagen ansehen. Schauen, was die Wagenbauer noch so spontan aus Witz und Pappmaché gemacht haben. Mit einem Leihrad versuche ich, um die Menschenmenge herumzufahren und die Spitze des Zuges zu finden. Und sehe so viele Menschen.
Ja, habt ihr eine Ahnung, wie viele Leute hier sind heute?
Nee, also es wird ja offiziell immer gesagt, so man rechnet mit 30.000, aber die Straßen sind voll und insofern, ich schätze, das sind wesentlich mehr.
No war, fuck Putin, Frieden schaffen, ohne Waffen, Hashtag Stand with Ukraine. Und dann sieht man so Regenjacken, schick, die innen blau sind und außen gelb und man wusste vorher die ganze Zeit lang gar nicht, dass sie so eine Art politisches Kleidungsstück sind, die eigentlich nur darauf gewartet haben, an diesem Tag getragen zu werden. Sag mal, sind das eure regulären Uniformen?
Ja, was?
Sind das eure regulären Uniformen?
Ja, ja, nur das Hemd nicht. Das Hemd haben wir für extra für heute. Ja,
aber das ist Ukraine-Blau, oder?
Ja, ja, absolut.
An mir vorbei laufen Menschen mit einer seltsamen Mischung aus Anspannung und Ausgelassenheit. Sie sind froh und nachdenklich zugleich. Und niemand scheint es eigentlich zu bereuen, hier heute hingegangen zu sein.
Da waren eben zwei Demonstranten mit einem sehr großen Plakat, mit so einem Banner, wo das Bild von Picasso, das Guernica, das Antikriegsbild nachgemalt war. Und das war so groß, dass man zwei Leute brauchte, um das zu tragen. Und zufällig kannte ich eine von denen, die da mitgelaufen ist. Und das kommt aus den Leuten raus. Das sind nicht vorgedruckte Plakate. Und das finde ich halt gut auch.
Vom Bürgersteig aus ist der Demozug vor allem bunt und friedlich. Mit etwas Abstand ist er vor allem riesig groß. 150.000 Menschen schätzen die Veranstalter zwischenzeitlich. Dann heißt es schließlich 250.000. Zwischenfälle laut Polizei keine. Während der Corona-Zeit stand der Karneval so oft in der Kritik. Feiern um jeden Preis, selbstbezogen, hedonistisch sei das Ganze. Das stimmt hier an diesem Tag jedenfalls nicht. Der Kölschrocker Peter Brink sagte im WDR, für ihn sei das der wichtigste Rosenmontagszug, den er überhaupt je erlebt habe. Und ich kann das nachempfinden. Und etwas von diesem Gefühl habe ich auch gespürt bei David, Johanna, Oliver, Mathilda, Christine, bei Erik und Michael und bei Annette. Dass nämlich Zusammenstehen in solchen Zeiten einfach gut tut.
Das ist es ja. Und das stärkt und gibt Gänsehaut und hoffentlich auch noch viel mehr.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.